Veränderung hat halt zum gewissen Grad was mit Kontrollverlust zu tun, weil ich weiß einfach nicht, wo das hingeht. Und der Mensch an sich hat so eine gewisse Verlustaversion. Ich möchte nicht das aufgeben, was ich vielleicht schon vorher hatte, weil das gewohnt ist, darin fühle ich mich wohl, da fühle ich mich kompetent.
Mit Brille und Bart. Dein Podcast für Organisationsentwicklung und Business Coaching mit der angewandten Transaktionsanalyse und vielen Gästen. Von strukturellen Veränderungen bis zu einer gesundheitsförderlichen Balance zwischen Mensch und Technologie und gelingenden Arbeitsbeziehungen. Komm mit und verbinde Perspektiven. Ich bin Armin und freue mich darauf, dich kennenzulernen. Und dann gibt es Menschen, die denken ganz weit, ganz groß. Die denken in unendliche Zeiten und in unendliche Räume. Und in der Organisationsentwicklung geht es um Gefühle, da geht es um Beziehung, da geht es um das große, ganze Wir, da geht es vielleicht sogar um Spiritualität. Und dann sagt doch die eine oder der andere, das ist mir jetzt zu viel. Da kann ich nicht mehr mit und Beziehung, was soll das überhaupt? Damit kann ich gar nicht. Krishnamurti, auch ein Mann der großen, weiten Gedanken, der hat einmal gesagt, um weit zu kommen, muss man in der Nähe beginnen und der nächste Schritt ist der wichtigste. Insofern geht es immer wieder mal auch einfach um den nächsten Schritt, um das Kleine, um die kleinen Häppchen. Und darüber tauschen wir uns heute aus mit unserem Gast. Und Thomas, du bist auch wieder dabei. Wann hast du dein letztes kleines Häppchen gegessen?
Hallo Armin und hallo an dich da draußen am Empfangsgerät. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein letztes Häppchen gegessen habe ich tatsächlich gestern Abend erst. Das war ganz großartig. Ja, also interessant ist ja, solche kleinen Häppchen sind ja, also unabhängig vom Essen, sind natürlich für Organisationen unterschiedlicher Qualität. Also heute die Folge gelingende Arbeitsbeziehungen an kleinen Häppchen lernen. Sagt ja genau so wie aus deinem Zitat auch, der nächste Schritt ist der wichtigste und der kann ist in den Organisationen in der Regel unterschiedlich. Also manchmal kann man in bestimmten Organisationen einfach mit kleinen Schritten viel bewirken und manchmal ist man an einer ganz anderen Stelle unterwegs.
Und wenn ich mich so an irgendwelche Netzwerktreffen erinnere, die ich ja auch immer wieder mal mache, dann sind da diese kleinen Häppchen oftmals auch sehr kaloriendicht.
Das stimmt, manchmal sind sie auch der Grund dafür, dass man überhaupt irgendwo hingeht. Ich habe mal irgendwo gehört, ich gehe nur hier hin, weil es die Häppchen gibt. Aber so wollen wir das nicht verstanden wissen, sondern es geht hier tatsächlich um die Begleitung von Organisationen in Veränderungsprozessen. Und zwar in einer Branche, wo ich finde, da können wir mal genauer hingucken. Und ich freue mich total, dass Merle Richelsen heute bei uns zu Gast ist und da eine Branche im Hintergrund hat, die ich sehr interessant finde. Hallo Merle. Bitte stell dich kurz vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
Super, vielen Dank Thomas, lieber Armin. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich total auf das Gespräch mit euch. Ja, mein Name ist Merle zum Thema gelungene Arbeitsbeziehungen heute. Und ich bin Wirtschaftspsychologin, ausgebildete Coach und Trainerin und bewege mich in der Branche Bau- und Immobilienwesen. Und aktuell arbeite ich in einer Unternehmensberatung, die spezialisiert ist auf die Digitalisierung in genau dem Bereich beziehungsweise die digitale Transformation. Und ja, da kommen wir sowohl in, also ich habe so eine Doppelfunktion in der internen Organisationsentwicklung und Personal, also selber ein wachsendes Unternehmen dabei zu begleiten, so auf die nächste Stufe zu gehen, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Und dann aber auch die eigene, vielleicht auch Werte und Philosophie, auch Unternehmen in einer beratenden Funktion näher zu bringen. Das ist eine sehr, sehr spannende Kombination.
Ja, und eine Kombination, die du ja auch mitbringst, ist, du hast nicht in Deutschland studiert, seinen wesentlichen Teil, sondern eben auch in Holland. Und gerade wenn wir uns dem Thema Tools und Beziehung, Technologie, Beziehung annähern, dann gibt es ja in der Studienauffassung, im Curriculum, wie man das ja sagt, in Holland, in den Niederlanden eine ganz andere Auffassung als in Deutschland.
Das ist richtig. Ich habe International Facility Management studiert in Groningen und in Deutschland wird es ja mittlerweile, oder es wird ja ein bisschen belächelt, so hast du Haus, Meisterei studiert? So, nein, ist es nicht. Der Kontrast zu Deutschland ist, dass in den Niederlanden das sehr auf Prozesse und den Menschen fokussiert ist und in Deutschland eher auf die Technik, also die Haustechnik, die TGA. Das ist quasi ein Ingenieursstudium und eben in den Niederlanden ein BWL-Studiengang mit Schwerpunkt. Okay, wie muss ich eigentlich ein Gebäude bauen und bewirtschaften? Wie müssen die Prozesse ablaufen, damit sich der Mensch in dieser Organisation wohlfühlt und den Job machen kann, für den er oder sie eingestellt ist? Also das Gebäude unterstützt immer den Menschen und nicht wie es in anderen Ländern eben unter anderem auch in Deutschland ist. Eher, es wird erst das schöne Gebäude gebaut und dann wird sich überlegt, ja, was macht man denn eigentlich da drin und passt das überhaupt zum Menschen? Das ist sehr, sehr spannend. Ich bin dann nach Deutschland gekommen, aber zum Arbeiten, habe dann auch länger in einem großen Konzern gearbeitet, haben uns viel mit dem Thema, ja, ich sag mal, alle technischen Dienstleistungen rund um Immobilien beschäftigt, unter anderem auch das Thema Building Information Modeling. Da gehe ich vielleicht später nochmal drauf ein. Auf jeden Fall habe ich immer eine gewisse Stabsfunktion irgendwie gehabt. Also ich war immer sehr eng auch am Management, an der Geschäftsführung, aber gleichzeitig auch am Team und habe früh irgendwie gespürt, irgendwas stimmt hier nicht oder irgendwas brodelt da so ein bisschen und habe das auch immer versucht zu transportieren, aber habe noch nicht die richtigen Worte dafür finden können. Und habe mich dann irgendwann entschieden, nochmal berufsbegleitend eben den Master in Wirtschaftspsychologie zu machen und habe dann endlich Begriffe und Modelle und Theorien gefunden, die das alles erklärt haben, was ich schon gespürt habe. Und habe da so dann meinen Weg gefunden und hatte ursprünglich mal den Plan, die Bau- und Immobilienbranche zu verlassen, weil sie halt sehr an manchen Ecken und Enden noch Zahlen, Daten, Fakten getrieben ist und sehr Hardliner sein kann und sehr männlich geprägt so. Und mir hat so das Menschliche gefehlt. Und aber long story short, ich bin immer noch in der Immobilienbranche und habe da irgendwie mein Plätzchen wohl gefunden.
Das ist schön, ja. Also ich kenne die Bau- und Immobilienbranche gar nicht so. Also ich nur vom selber bauen, aber jetzt nicht als Begleitung. Kann mir aber vorstellen oder habe auch Erfahrungen gemacht, dass gerade solche Organisationen, die zählen, messen, wiegen als Hauptaktivität sozusagen auch im Mindset haben, also die das sozusagen auch gewohnt sind, so zu arbeiten, dass da mit Beziehungen nicht so viel ist. Und wenn du jetzt sagst, es gibt unterschiedliche Philosophien, wie man in den Niederlanden auf bestimmte Dinge drauf guckt und wie das hier in Deutschland passiert, dann stelle ich mir vor, ist das eine große Herausforderung, genau diesen Aspekt Beziehung in so eine Branche reinzubringen, oder?
Ja, ganz kurze Antwort, ja. Dafür macht es Sinn, sich einmal vielleicht so prototypisch den Menschen anzuschauen, der in der Bau- und Immobilienbranche arbeitet. Und ich auch in meinem Unternehmen habe viele Kolleginnen und Kollegen, die eben Architektinnen sind, Bauingenieure, also auch sehr aus der technischen Richtung kommen und sich genau in dieser Welt von, sag mal, ein bisschen Perfektion, von Genauigkeit, von genauen Absprachen sehr, sehr wohlfühlen. Und in dem Persönlichkeitsprofil, ohne jetzt von jedem eins gemacht zu haben, ist das Thema so, also weichere Themen wie Beziehungen, wie Emotionen, wie Gefühle, wie Werte, wie, was macht eigentlich so die Qualität auch von einer zwischenmenschlichen Beziehung aus, nicht so gerne thematisiert wird. Nicht so, dass sie es nicht selber in ihrem Alltag leben, aber darüber gesprochen wird. Nicht so gerne, weil es so wenig greifbar ist und Zahlen, Daten, Fakten oder die Berechnung einer Statik oder dem Lüftungsvolumen einer Heizungsanlage oder einer Lüftungsanlage, die ist halt greifbarer.
Ja, greifbarer, genau. Ich habe einmal, und das gibt ja in der Beratung so Schlüsselsätze, die man manchmal so aus Workshops oder so mitnimmt, wo man merkt, die haften dann so wirklich gleich so an der Seele dran. Und bei mir so ein Satz, den ich immer wieder mal mitnehme, stammt aus dem Versicherungsumfeld, eine Führungskraft aus dem Versicherungsfeld. Als ich zum Thema Trauer mal einen Workshop gemacht habe, sagte, ja, Trauer gibt's bei uns im Unternehmen nicht, wir machen Change. Und das ist so ein Satz, den nehme ich immer wieder mal mit, weil ich, da habe ich so wirklich verstanden, weil ich ja auch eher ein beziehungsorientierter Mensch bin, mich mit gelingenden Arbeitsbeziehungen auch auseinandersetze in Beratungsprozessen. Und dort gemerkt habe, da gibt es ja Menschen, die ticken vollkommen anders. Manchmal habe ich auch so die Illusion, die ganze Welt tickt so wie ich und merke dann, nein, da gibt es so viel anderes. Und in der Bau- und Immobilienbranche, wie du das, Merle, jetzt sagst, ist das ja schon so, dass das Thema ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, Berechnungen, das Faktische viel stärker zählt als die Beratung. Und da gibt es ja so gewisse Ansätze, wie es gelingt, doch, und das, damit gehen wir ja auch, Thomas und ich, in diesem Podcast auch rein, in diesem Sprint, gelingende Arbeitsbeziehungen. Wie gelingt es, in Branchenbeziehung hineinzubringen als Kompetenz, in denen das vorhin gar nicht im Fokus war?
Vielleicht ein eingängiges Beispiel, weil mir das, ja, das gefällt mir einfach vom Ansatz sehr gut. Also wir reden in der Bau- und Immobilienbranche eben im Zuge der Digitalisierung ja von der digitalen Transformation. Und da haben Ingenieurbüros genauso die Aufgabe wie ein Bauherr zum Beispiel. Und es gibt eine Organisation, das ist ein Zusammenschluss aus mehreren Ingenieurbüros, auch europaweit tätig. Und da gibt es jemanden, der ist eben dafür zuständig, jetzt die digitale Transformation innerhalb der Organisation voranzutreiben. Und da wird das Digitale bis dato sehr digital, oder die Transformation sehr digital gedacht. Also welche Tools brauchen wir, welche Skills brauchen wir da, wie müssen wir die Personen weiterbilden. Aber die haben sich dann auch die Frage gestellt, reicht das dann? Wir haben ein digitales Core-Team gegründet und werden dieses Core-Team jetzt als Change Manager, als interne Change Manager oder Change Agents ausbilden lassen. Erstmal in einem zweitägigen Seminar, wo dann mehr Grundlagen dazu vermittelt werden. Ja, was schwingt denn eigentlich bei Change Management mit? Und Armin, du hast die Trauer angesprochen. Ich glaube, die Trauerkurve, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, oder die Change-Kurve, nach Kübler-Ross, die kennt fast jeder. Und ja, auch jemand, der Zahlen, Daten, Fakten liebt, durchläuft auf eine gewisse Art und Weise diese Veränderungs- oder Trauerkurve. Und das erstmal sichtbar und bewusst zu machen in einem kleinen Team kann sehr, sehr viel bringen, damit diese Personen dort sensibler sind und das wiederum nach außen tragen können.
Ja, wenn du, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, die Kübler-Ross-Kurve nicht kennst, dann kannst du unten in den Shownotes noch reinschauen. Wir haben hier noch einen Link zu einer Beschreibung dieser Kurve dazugefügt. Das machen wir immer. Ich glaube, Thomas, in einem Podcast haben wir darüber uns noch nie unterhalten. Das wäre nun mal noch was, was wir vertiefen könnten, oder?
Das stimmt, haben wir noch nie gemacht, über diese Modelle zu sprechen, die es da so gibt. Ja, wäre vielleicht mal eine Idee, das stimmt. Um auf die Inhalte jetzt wieder zurückzukommen, da Change Manager und Managerinnen auszubilden, um solche Gedanken und solche Ansätze irgendwie da reinzubringen, finde ich natürlich super, habe aber selber die Erfahrung gemacht, auch, dass es häufig so Widerstände gibt. Ne, wie Armin das eben gesagt hat, wir machen hier Change, Trauer gibt's bei uns nicht. Gibt's ja auch irgendwie, was soll das denn? Also wir machen jetzt hier nicht Ringelpiez mit anfassen, sondern wir wollen hier Ärmel hochkrempeln und schaffen. Sind das ähnliche Vorkommnisse und wie gelingt es da, die Menschen für zu sensibilisieren, dass das wertvolle Themengebiete sind?
Aus meiner Sicht ist vor allen Dingen das Thema Freiwilligkeit natürlich ein absolut positiver Treiber. Ne? Wenn ich zu einer Aufgabe gezwungen werde und sage, okay, ich muss jetzt in dieses Core-Team gehen und ich muss mich jetzt als Change Manager ausbilden lassen, aber ich verstehe eigentlich gar nicht, warum und möchte das gar nicht, dann ist es natürlich ungleich schwieriger, als wenn eine Person das freiwillig macht. Ich schaue da auch immer gerne auf den Aspekt des Mindsets, also das Growth-Mindset. Ich habe in meiner Masterarbeit auch mich viel damit auseinandergesetzt, was hat eigentlich das Growth-Mindset mit mentaler Gesundheit zu tun. Und diese Menschen, die so ein Growth-Mindset haben, die zeichnet einfach aus, dass sie motiviert oder auch intrinsisch motiviert sind, Dinge auszuprobieren und aber auch Fehler machen, scheitern und dann sich wieder aufrappeln und weitermachen. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, vielleicht so ein Core-Team auch zusammenzustellen, ist es hilfreich, mal auf solcher Ebene zu schauen, so ja, welche grundsätzliche Einstellung, was für ein Mindset bringen dann die Personen einfach mit und helfen sie einfach dadurch schon, eine Sache voranzutreiben und sind auch grundsätzlich offen darüber, über ihre eigene Disziplin hinaus, sich über Dinge Gedanken zu machen, unter anderem auch über das Zwischenmenschliche. Also das ist für mich so der eine Faktor, also welche Menschen hole ich denn da rein? Und dann, eben weil du Widerstände angesprochen hast, so aus dieser systemischen Perspektive sind Widerstände ja aber auch immer ein Zeichen von, entweder ist etwas noch nicht klar, vielleicht nicht klar beschrieben, die Sinnhaftigkeit dahinter ist noch nicht wirklich greifbar, oder es sind noch andere Faktoren im System, sei es in Prozessen, in Verantwortlichkeiten, die im Widerspruch zu dieser Aufgabe stehen. Und das ist spannend, das dann mal zu beleuchten.
Wenn du Carol Drecks Modell ansprichst, Fixed and Growth Mind, aus dem transaktionalen Geschehen betrachtet, also aus Rückmeldungsprozessen im Bereich Feedback, finde ich da noch ganz spannend, wie Menschen mit einem, nehmen wir das mal schwarz-weiß, mit einem Fixed Mind denken, wenn es um Rückmeldungsprozesse geht. Sie sagen sich ja dann so, ja, da gehe ich in die Verteidigungshaltung und das nehme ich gleich einmal persönlich. Ist so, statisch zu bleiben und auf der anderen Seite dann auch Menschen mit Growth Mind Einstellungen empfinden Feedback als nützlich oder sind eben auch eine Gelegenheit zu lernen und zeigen Entwicklungsräume auf. Und das finde ich schon in der Unterscheidung von diesen beiden Stereotypen, die Carol Dweck hier beschreibt, gerade bei Rückmeldungsprozessen, die ja auch sehr relevant sind in Teams, ein wesentliches, dass du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dich auch einmal fragen kannst, wie reagiere ich intuitiv, spontan in Rückmeldungsprozessen? Bin ich da eher in Verteidigungshaltung oder bin ich da dankbar auch darum, dass ich hier Rückmeldung bekomme?
Ich glaube, ein weiterer Punkt ist dann auch, so diese Bewusstheit zu haben, ne, in der Organisation. Also wenn wir jetzt als Berater, wir sind ja alle als Berater unterwegs, oder Beraterin, wenn wir dann in Organisationen reingehen und sagen, wir müssen jetzt mal über Beziehungen sprechen, aber das Bewusstsein ist nicht da, dass es tatsächlich sein muss, dann ist es ja möglicherweise, Armin, jetzt nehme ich dir dein Lieblingstier weg, dann ist es ja möglicherweise so ein kleiner Elefant, der da im Raum steht, dass man was beobachtet und sagt, das könnte ein Thema sein, aber das Bewusstsein einfach nicht da ist. Und da irgendwie den richtigen Ansatzpunkt zu finden, im Sinne kleine Häppchen, wo kann ich denn die Organisation und die Menschen darin abholen? Und manchmal sind Organisationen ja auch so, dass es da unterschiedlich ausgeprägte Ecken gibt und man sich da sozusagen nochmal individuell drauf einstellen muss. So. Ansonsten habe ich ja möglicherweise die Meinung in der Organisation, wenn ich die Berater nicht gerufen hätte, hätte ich das Problem gar nicht, über das wir sprechen. Und das ist ja häufig dann so ein Punkt, wo es dann zu kippen droht. Und da muss man irgendwie, glaube ich, ein gutes Gespür für entwickeln, um da nicht an echte und abschließende Widerstände zu stoßen, die dann genau das Gegenteil bewirken.
Das ist ein total wichtiger Punkt. Da sprechen wir erstmal im ersten Schritt von der Sensibilisierung und vielleicht auch erstmal im kleinen Kreise. Ja? Ich muss dann nicht dahergehen und gleich die ganze Organisation mit der Change-Keule bearbeiten, sondern ich fange dann mit einem kleinen Team an, dass ich sukzessive mit dem Thema auseinandersetzen kann, merkt, okay, ich habe hier einen geschützten Raum, da reden wir auch ganz schnell von der psychologischen Sicherheit, ich kann hier ausprobieren, ich kann mit meinen TeamkollegInnen in Beziehung gehen, wir können uns Feedback geben, wir können auch vielleicht kritische Sachen mal äußern und dadurch verändert sich zum einen die Qualität der Zusammenarbeit und hat dann einen indirekten und dann eigentlich auch einen direkten Effekt auf die Qualität der Veränderung, weil diese Person sich dann in sich mehr gestärkt fühlt in dem, was sie vorantreiben kann und möchte, hat aber auch dieses Sicherheitsnetz wieder in dem Core-Team, auf das es sich zurückbesinnen kann und sagen kann, okay, ich habe gerade mit einem Widerstand in meinem Bereich, in meiner Abteilung die Erfahrung gemacht, wie geht ihr denn damit um? Und das finde ich als sehr, sehr wertvoll. Und da ist eben im ersten Schritt Sensibilisierung für das Thema Veränderung, dass das omnipräsent ist, dass da Emotionen, Gefühle mitspielen. Und ich glaube, dass Organisationen sich da die Erlaubnis geben dürfen, auch menschlich zu sein. Und das ist vielleicht in der Branche Bauen und Immobilien noch nicht an allen Ecken und Enden der Fall.
Ja, das hast du ganz schön gesagt, gerade das Erlaubnis geben, sich selbst oder eben auch von außen zu erhalten, ja auch eines der Konzepte aus der Transaktionsanalyse, das Arbeiten mit Erlaubnissen, glaube ich auch, dass das wesentlich ist, ja, sich die Erlaubnis zu geben, menschlich sein zu dürfen, sich als Mensch auch zu zeigen. Wir haben ja immer wieder mal auch das Thema Beruf und Arbeit gehört getrennt. Wenn ich in der Arbeit bin, dann bin ich der Arbeitsmensch und wenn ich zu Hause bin, dann bin ich der Privatmensch und irgendwie kann ich ja den Armin von zu Hause nicht außerhalb des Geschäfts lassen. Der kommt ja irgendwie auch einfach mit und diese Realität dann eben auch anzuerkennen, ich glaube, das gibt gerade auch unter dem Aspekt von New Work auch ganz neue Bedeutungen in die Arbeit hinein, wie wir Beziehungen gestalten. Du hast etwas gesagt, eben vom Kleinen her. Wir gehen heute beim Kleinen auch aus, dass es nicht immer Rocket Science auch sein muss, gleich große Change-Projekte, ganz große Kulturprojekte zu starten, sondern eben auch im Kleinen zu beginnen, auch experimentieren zu können und sich da auch anzugewöhnen an etwas Neues, das vielleicht auch sogar der Mitarbeiterbindung dann noch dient. Stichwort Fachkräftemangel, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hier genau zuhören. Beziehung hilft bei Mitarbeiterbindungsthemen im Employer Management, Employer Branding und ist sicher wesentlich zu berücksichtigen. Und deswegen auch hier unser Podcast dazu mit diesen Themen. Und im Kleinen anzufangen, das kann ja schon, Thomas, wenn ich jetzt nochmal mein Lieblingstier mitnehme, den Elefanten, da kann es ja auch heißen, wir haben gar keinen Elefanten bei uns. Ist ja alles in Ordnung. Wir haben die totale Harmonie und im Hintergrund, da schwelen die Konflikte. Wie gehst du da ran, Merle, wenn du merkst, irgendwo, da schwelt was im Hintergrund?
Sehr gute Frage. Das ist ein bisschen mehrstufig, würde ich sagen, auch deine Einleitung dahin. Ich würde gerne nochmal bei dem großen Ganzen tatsächlich einmal ansetzen und dann auf die Beantwortung deiner Frage kommen, weil wir häufig auch bei unseren Kundenorganisationen sehen, ja, digitale Transformationen sollen vorangetrieben werden und dann ist da auch die Erwartungshaltung, dass eben gleich das ganz Große aufgemacht wird, was die Organisation häufig überfordert. Dann gilt es eben, das kleiner runterzubrechen. Und da würde ich gerne erst nochmal ein Beispiel teilen von einem Kunden, mit dem wir auch im Gespräch sind. Die sagen, okay, in 5 bis 10 Jahren möchten wir gerne mit dem iPad durchs Gebäude laufen und wir möchten dann einfach sehen, welche Rohre laufen hinter den Wänden lang, welche Spezifikationen haben die. Das Facility Management sitzt nur noch in einer Schaltzentrale und steuert das gesamte Gebäude von dort aus. Und es ist schön, dass diese Organisation so eine Vision hat. Also die wissen, in welche Richtung sie laufen wollen. Das hat auch nicht jede Organisation in unserem Bereich. Also das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Und dann ist da aber wieder zu schauen, okay, das, was ihr da vorhabt, technologisch ist das zum großen Teil möglich. Aber bis dahin habt ihr einen sehr, sehr weiten Weg in eure Organisation und der Art und Weise, wie ihr arbeitet, zu tun. Und da gilt es jetzt auch, ganz am Anfang zu schauen, ja, womit fangen wir denn an? Und grundsätzlich sage ich immer, auch klar, in einem Beratungsprozess am Anfang mal zu starten mit dem ersten Workshop, um Dinge auch sichtbar zu machen. Und man merkt sowohl über die Vorgespräche, wo hakt es eventuell oder wo könnten Themen sein? Und die ergeben sich aber erst oder werden greifbarer im Laufe der Zeit. Und eben, wir fangen eben mit kleinen Themen auch mit verarbeitbaren Themen an, die dann sehr technologisch sind. Wir reden dann eben über diese Methode Building Information Modeling, wo es darum geht, digital zu planen, zu bauen und zu betreiben. Und da muss man sich einfach als Bauherr, also als Auftraggeber Gedanken machen, wie möchte ich denn in Zukunft digital überhaupt arbeiten? Also das ist der erste Schritt und dann bricht man es runter und überlegt sich, okay, Schritt Nummer 1 ist, ich brauche einen Standard und den muss ich jetzt erstmal schreiben. Und dann muss ich Menschen ausbilden, die überhaupt in der Lage sind, das dann zu tun. Und währenddessen aber die Kommunikation schon mal aufzubauen, so hey, ihr habt die Vision, das ist die Richtung, die schon mal kommunikativ mit reinzubringen, ist so ein erstes Häppchen, was einen sehr, sehr positiven Einfluss auf das Gelingen erstmal dieses Vorhaben hat, dieses Pilotprojektes. Und dann noch ein weiterer Gedanke dazu. Es geht häufig in so einem, mein Pilotprojektteam ist total motiviert und sagt, okay, wir dürfen zum Beispiel das Thema Building Information Modeling jetzt bei uns vorantreiben. Dann haben sie einen sehr, sehr großen Interessensbereich. Sagen, okay, für das ganze Unternehmen möchten wir das aufbauen, umsetzen und erfolgreich machen. Und dann kommt aber die Realität, dass der tatsächliche Wirkungsbereich, der tatsächliche Einflussbereich deutlich begrenzter ist. Und das ist durch bisherige Prozesse und Strukturen, durch Verantwortungsverteilung, durch Rollenverteilung, vielleicht auch durch die Elefanten im Raum, die gar nicht so sonderlich sichtbar sind, sondern eher auf so einer systemischen Sicht oder Ebene dann sichtbar werden. Die sind dann da ein Thema und die lassen sich meistens dann über die Zeit so ein bisschen aufdecken.
Ja, ich verstehe dich jetzt so, ne, dass ihr so eine Art Planung schon irgendwie auch inhaltlich macht und es eher um technische Themen am Anfang geht. So. Und ich glaube, dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass meine Interpretation jetzt, dass damit zusammenhängt, dass die Organisation halt auch eher technisch geprägt ist. So, und über die Diskussion, welche Schritte könnten denn die nächsten sein und was könnte ein nächstes gutes Ergebnis sein, geht es ja dann letztendlich auch darum, wer muss denn wie zusammenarbeiten, um dieses Ergebnis zu erreichen. Und dann ist ein Beispiel aus meiner Erfahrung heraus, ist, dass dann häufig so Diskussionen kommen, ja, wenn wir mit dieser Gruppe zusammenarbeiten wollen, dann möchte ich aber mit dieser Person zusammenarbeiten, weil mit der komme ich am besten zurecht. Oder mit dieser anderen Person möchte ich auf gar keinen Fall arbeiten, weil die ist immer doof, mit denen komme ich gar nicht zurecht. Und da kommt über diese Diskussion, kommt ja dann Beziehungsaspekte mit in die Diskussion rein, die dann möglicherweise auf Elefanten stoßen, die da irgendwie behandelt werden können oder die sichtbar gemacht werden können. Es braucht aber ja einen Raum dafür. Also ich muss ja irgendwie schaffen, dass Menschen sich über solche Dinge gut austauschen können.
Genau. Und da, ich bin selber großer Fan von Agilität, also von dem agilen Mindset und die Werte, die da auch mitschwingen. Das hat gar nicht mal unbedingt direkt etwas mit dem Framework zu tun. Also jetzt sage ich, ne? Die ganze Organisation muss agil werden und alle müssen nach Scrum arbeiten. Das halte ich per se für, in den meisten Fällen für Quatsch. Aber es gibt ganz, ganz viele hilfreiche Tools und Methoden und auch Denkweisen aus dem agilen Arbeiten, die in Veränderungsprozessen sehr hilfreich sind. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist die Retrospektive. Also in einem Unternehmen oder in einer Organisation, die eben Zahlen, Daten, Fakten basiert ist und nur auf die KPIs schaut, gibt es so gut wie nie Raum für zwischenmenschliche Reflexion oder erstmal Reflexion der eigenen Arbeit und dem, was passiert ist, was man gemacht hat und was in Zukunft vielleicht auch anders oder besser laufen kann. Und das ist so eine erste Intervention, die sehr, sehr hilfreich ist, erstmal den Rahmen zu schaffen und regelmäßig eine Retrospektive zu machen und diese gut moderieren zu lassen. Oder auch einen Arbeitstermin oder einen Workshop wirklich gut moderieren zu lassen. Zu sagen, was ist denn das Ziel heute von unserem Termin? Was wollen wir am Ende des Tages erreichen? Und immer jemanden haben, der einen da wieder auf den Weg führt. Weil wir kennen das ja selber, sobald wir in unserer eigenen Disziplin unterwegs sind, lieben wir es, tief abzutauchen. Und da braucht es jemanden, der ein bisschen neutraler ist. Und mal, ich hebe immer den Elmo, ne, aus der Sesamstraße, den kleinen, das habe ich immer geklaut irgendwann und das steht für Enough, let's move on. Und wenn der kleine Elmo nach oben gezeigt wird, dann heißt es für alle, okay, wir gehen jetzt weiter im Thema. Und die Zufriedenheit am Ende dieses Workshops oder des Termins ist deutlich höher, als wenn man eben keine Moderation drin hat. Und das ist für mich eins der wichtigsten Häppchen. Und da diesen Vertrauensraum zu schaffen, sich Zeit für Beziehungsarbeit zu nehmen und zu wissen, ich habe da auch eine Rückfallebene im Zweifel, wenn es in meinem Tagesgeschäft herausfordernd wird.
Das ist ganz schön, wie du das jetzt so beschrieben hast, weil Retros ja doch auch immer wieder mal einfach als Projektreviews dann auch verstanden werden, dass man einfach eine sachliche Rückschau hält, wurden die Meilensteine erreicht oder eben nicht. Und dass genau dieser zusätzliche Fokus, das Aufbauen von neuen Kompetenzen, und da bin ich sehr überzeugt, dass wir in der heutigen Zeit noch einmal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Thema Fachkräftemangel als Thema mit der Konsequenz, neue Methoden und neue Ansätze zur Mitarbeiterbindung zu finden, weil Finden ja nicht mehr so einfach geht, das auch eine direkte Kostenrelevanz hat, da wirklich auch neu zu lernen, gelingende Beziehungen in einem Unternehmen auch aufzubauen. Und das finde ich, Merle, hast du jetzt ganz toll zusammengefasst aus deiner Erfahrung heraus. Und da einen Hinweis noch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der Folge 56 der ersten Staffel mit Joe Meyer, Safe Zone heißt die, zum Thema psychologische Sicherheit mit der Arche. Da gibt es Instrumente, da gibt es auch Tools, wer Tools braucht, um sich mit dem Thema gelingende Arbeitsbeziehungen weiter zu beschäftigen. Und neben Technologien und Tools, da gibt es ja auch Prozesse, Thomas. Und wir werden ja gerne auch für Prozesse gefragt und nicht für Tools und Technologien.
Ja, es ist so. Tatsächlich habe ich aber wahrgenommen, oder ich war sehr erfreut. Vor einiger Zeit bin ich das erste Mal so richtig drauf angesprochen worden für eine Begleitung und man hat explizit nicht nach Menschen gesucht, die Tools und Prozesse gut vermitteln können, sondern systemische Skills waren gefragt. Da war ich extrem erfreut, auch aus einer Branche, die ich jetzt eher Richtung Zählen, Messen, Wiegen sortiert hätte. Das fand ich total gut. Also es zeigt ja, es gibt tatsächlich so eine Art Wandel, wenn man so möchte, hin dazu, sich über solche Aspekte mehr Gedanken zu machen und da auch einen Nutzen drin zu sehen für die Organisation, über weiche Faktoren, hast du eben gesagt, Merle, darüber sich Gedanken zu machen. Und dieser Wandel, ja, offensichtlich ist das sozusagen ein Thema auch in der Bau- und Immobilienbranche. Und mich interessiert halt an der Stelle jetzt gerade, ist das ein Wandel, der schon gute Dynamik hat aus deiner Sicht? Also ist da echt eine Bewegung spürbar oder seid ihr ganz am Anfang und es fühlt sich an wie so ein großer Stein und ihr müsst jetzt gerade erstmal dafür sorgen, dass ich überhaupt irgendwie Bewegung entwickeln kann?
Ja, ich sag mal, dass digitale Transformation vorangetrieben wird, ist einmal mittendrin. Also da passiert auch ganz, ganz viel. Und die größte, ich glaube auch im letzten Jahr ist nochmal echt viel passiert, weil eben aus dieser technologischen Perspektive ganz viel Energie, ganz viel Ideen, ganz viel Kreativität da ist. Und dann aber am Ende des Tages ganz viel Ernüchterung, weil es halt nicht so schnell geht, wie man sich erhofft hat oder es doch einfach nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube eben bin überzeugt, dieses fehlende Puzzleteil ist eben die Perspektive auf den Menschen zu richten und diese Sensibilisierung dafür, hey, für jeden Einzelnen wird sich dadurch ganz, ganz viel verändern und die brauchen den Raum, um sich da weiterentwickeln zu dürfen. Und ich glaube, wir kommen um das Thema jetzt nicht mehr drum herum. Es gibt mittlerweile auch mehr und mehr Bühnen, aber dennoch ist einiges noch zu tun in die Richtung.
Ja, und ein Aspekt, wir haben jetzt schon eine ganze Elefantenherde, haben wir mitgenommen jetzt schon in unserer Folge. Und ja, natürlich, dass der jetzt so gewachsen ist, das freut mich, der Elefant. Und ein ganz großer Elefant, der auch immer wieder mal im Raum steht, ist das Ego von einzelnen Personen, die eben auch Widerstände schaffen, die Entwicklungen, sinnvollen Entwicklungen auch im Wege stehen. Und da ist ja dann auch immer wieder mal die Herausforderung, das eigene Ego eben auch zurückstellen zu können. Und gerade das habe ich erlebt in meiner ersten Anstellung im Controlling, Tiefbau, sehr lange Zyklen, wo ich heute, das war irgendwo 2008, 2009, und heute erlebe, wie diese Projekte, die ich damals im Controlling hatte, heute in die Realisierung kommen. Und gerade auch, wenn wir über Bauherren sprechen, auch mit entsprechenden Renditeerwartungen, gehört ja alles auch dazu, doch die Demut dann auch zu haben, wir planen hier Dinge, die ein Stadtbild vielleicht für die nächsten 200-300 Jahre auch prägen wird und hier auch in der Verantwortung zu sein, ja, das auch zu sehen und eben das eigene Ego auch zurückstellen zu können. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht immer der Fall, oder, Merle?
Nein. Also das eigene Ego kann man dann ja auch wieder sehen innerhalb der Organisation, die sich digital transformieren möchte, dass es dann Personen gibt, die da unbedingt mit involviert sein wollen oder auch müssen aufgrund ihrer Position und weiter. Aber natürlich auch auf Beratungsseite. Also wenn man selber reingeht in eine Unternehmung und bringt ja sein entsprechendes Fach-Know-how mit, eine gewisse Demut auch an den Tag zu legen und immer wieder zu schauen, ja, mit wem spreche ich denn eigentlich auf der anderen Seite und wo, auf welchem Stand ist diese Person? Und da kann ich sowohl auf dem immobilienbaufachlichen Digitalisierungsgrad sprechen, als auch auf dem zwischenmenschlichen, dem psychologischen. Wie hole ich die Person dann ab? Und da auch als beratende Funktion, Person immer wieder zu sagen, okay, ich weiß eigentlich mehr, vielleicht, aber die Organisation braucht gerade nur diesen klitzekleinen Baustein, der sie voranbringen wird. Und alles andere packe ich zur Seite. Und das kommt dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Weil eine große Herausforderung ist, glaube ich, in der Veränderung, auch weil Veränderung auf Veränderung folgt, dass wir Organisationen dann nicht überfordern, weil sonst schnell eine Anti-Haltung entsteht und dann die nächste Veränderung auf jeden Fall blockiert wird.
Ja, manchmal kommen solche Bausteine auch gar nicht, ne? Also zumindest nicht in der Zeit, wo wir dann da sind, weil einfach die Entwicklungsgeschwindigkeit eine andere ist, was ja auch total okay ist. Ich fühle mich gerade erinnert an die Folge mit Dr. Michael Korbjun, also war auch in diesem Sprint die Folge, der sagt, die Herausforderung ist ja auch sozusagen Dinge geschehen zu lassen, also nicht mit irgendeinem, ich möchte nicht, dass dieses Diskussionsformat, was jetzt gerade stattfindet, mit dem Ergebnis rauskommt, was ich mir vorstelle und diskutiere so lange, bis es soweit ist, sondern es einfach geschehen zu lassen im Sinne von, ich stelle Perspektiven zur Verfügung und vertraue darauf, dass ko-kreativ was Gutes Neues entstehen kann. Und das ist natürlich, sag ich mal, also A, ja klar, bei den Beratenden ist das auch ein Thema, glaube ich, so, ne, das zurückzustellen und zu sagen, so, dann gibt's aber in der Organisation ja auch immer die, weiß ich nicht, irgendwie so Führungskräfte, wo es auch wichtig ist zu sagen, pass auf, du kann sein, dass du eine Idee hast und wir möchten die Idee auch gerne hören, aber es kann sein, dass das Ergebnis nicht diese Idee ist. So, das muss einfach klar sein. Und das ist ein wesentlicher Schritt bei dieser Entwicklung von, wie gehen wir eigentlich vor, was ist der nächste gute Schritt, der auch die Menschen mitnimmt, der auch, sag ich mal, dann auch für weitere Entwicklung gute Voraussetzungen schafft. Und da stelle ich mir an verschiedenen Ecken echt schwierig vor.
Ja, das, was du gerade nochmal angesprochen hast, ist, Veränderung hat halt zum gewissen Grad was mit Kontrollverlust zu tun, weil ich weiß einfach nicht, wo das hingeht. Und die menschliche Psychologie, also der Mensch an sich, hat so eine gewisse Verlustaversion. Ich möchte nicht das aufgeben, was ich vielleicht schon vorher hatte, weil das gewohnt ist, darin fühle ich mich wohl, da fühle ich mich kompetent. Und das Neue ist eben groß, das ist herausfordernd, ich kenne das nicht, ich habe da keine Erfahrung. Und deswegen sträube ich mich da vielleicht gegen, sowohl in der Funktion als Führungskraft, als auch eben als Mitarbeitender im Zweifel, ich einfach nicht weiß, was das bedeutet.
Das ist das, was mich fasziniert bei eurer Arbeit mit dem Business Information Modeling. Da gibt es ja die Gelegenheit, ganz große virtuelle Welten auch zu entwerfen und in eine große zukünftige Welt auch einzutauchen und dann auch heute zu sehen, wie klein und begrenzt dass wir sind in unseren Handlungsmöglichkeiten manchmal, was wir bewirken können, aber dass auch das Potenzial hat, sich wunderbar zu entfalten, dass etwas ganz Neues auch entstehen kann. Und diese Idee nehme ich jetzt auch mit aus unserer Folge. Das habe ich jetzt wirklich ganz gut dazugelernt, Merle, im Gespräch auch mit dir. Da neige ich, glaube ich, auch manchmal dazu, den Kunden auch etwas zu überfordern und wirklich auch den Schritt zu groß zu machen, zu merken, wo braucht es vielleicht noch einmal, wie du das so ganz schön ausgedrückt hast, einfach nur ein kleines Häppchen, das eben vielleicht schon für diesen Veränderungs- oder Entwicklungsimpuls eben auch reicht, bis dann wirklich das, was in einer Vision mit einer großen Immobilie real werden kann in 10, 15 Jahren oder irgendwo so, mit Umfeld, was da alles dazu gehört, ein sozialer Raum zu bauen, am Schluss dann auch nochmal einen sozialen Raum auch zu gestalten. Und das nehme ich heute mit und ja, an kleinen Häppchen lernen. Ich glaube, das ist es schon, was viele Organisationen heute üben können, neugierig werden auf das, was es da Neues gibt im Bereich der gelingenden Arbeitsbeziehungen. Da gibt es am Ende auch Methoden und Tools, nicht zuletzt auch aus der Transaktionsanalyse raus, die in weiten Feldern noch sehr unbekannt sind. Und eben, Thomas, du hast die Folge mit Michael Korbjun angesprochen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sehr zu empfehlen. Hör doch rein und folge auch uns und unserem Kanal.
Ja, für mich ist jetzt zum Schluss auch nochmal so richtig deutlich geworden, wie groß die Herausforderung für Menschen ist, in so einen Veränderungsprozess reinzugehen und ohne, sag ich mal, vordefiniertes Ergebnis sozusagen in so einen Prozess reinzustarten, die es von ihrer beruflichen Tätigkeit her gewohnt sind, alles möglichst genau zu planen und vorherzusehen. So, und dann in so eine Situation reinzugehen und zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass ich das im Moment nicht kann für diesen Veränderungsprozess, ist ja ein totaler Switch. Und wenn man sich da so reinversetzt, und das ist ja Bau- und Immobilienbranche ist ja ein gutes Beispiel dafür, aber es gibt auch andere Branchen, wo das immer so ist. Also ich muss möglichst genau, möglichst präzise Ergebnisse vorhersagen können, um gute Arbeit zu machen. Das ist ein ganz anderer Schnack, als wenn ich irgendwie in Branchen unterwegs bin, wo Co-Kreativität einfach zum täglichen Geschäft dazugehört. Umso beeindruckender ist es, dass Organisationen und die Menschen darin Mut finden, sich auf diesen Weg gemeinsam zu machen und was erreichen zu wollen. Das finde ich großartig. Das ist mir nochmal so hängen geblieben jetzt aus der Folge und aus dem Gespräch mit dir, Merle. Und am Ende unserer Podcast-Folge gehört das Schlusswort wie immer dem Gast. Bitte, Merle.
Danke, Thomas. Ja, für mich so als Zusammenfassung auch von unserem Gespräch, wie können gelingende Arbeitsbeziehungen auch ein Motor für Veränderung sein und was braucht es dann da als Organisation, um überhaupt anzufangen, und das ist dann unabhängig eben von der Branche, wie du auch gerade nochmal gesagt hast, Thomas, sind so meine drei Key Takeaways oder wie man anfangen kann, ist Sensibilisierung, dass sich das Unternehmen oder die Organisation, dass sie mutig ist und diesen Themen der Veränderung und Werten, Unternehmenskultur, Emotionen, Veränderungskurve einfach den Raum gibt, dass es dafür aber auch einen geschützten Raum gibt. Dann das zweite ist eben klein anfangen in diesem geschützten Raum mit einem kleinen Team, das ausprobieren darf. Und dann so als letzter Key Takeaway, lasst uns alle schauen, unser Ego ab und zu mal zur Seite zu stellen. Das ist sowohl für die Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung gut, als auch insgesamt für die Veränderung.
Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können, und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit und verbinde Perspektiven.